Guten Morgen. Ich habe mal eine etwas ungewöhnliche Frage zum Einstieg von der Predigt, aber ihr werdet schon noch auf den Trichter kommen, wohin das führt. Die Frage ist, wenn du einen Superhelden aussuchen könntest, der dich im Alltag begleitet und dir im Alltag hilft, welcher wäre das? Überleg mal, vielleicht Superman. Ja, Superman ist super schnell, er kann fliegen. Ja, er ist kugelsicher, eigentlich unzerstörbar, super stark ist er. Gut, jetzt kugelsicher und unzerstörbar brauchst du im Alltag wahrscheinlich nicht, zumindest hoffe ich das, dass du das nicht brauchst. Aber stell dir vor, wie schnell er den Abwasch machen könnte. Oder die Gartenarbeit. Zack, wumm, wär's schon fertig. Ja? Das wäre doch eine Hilfe. So ein Superhelden im Alltag, der so Sachen machen kann. Oder die Einkäufe erledigen, Auto waschen, zack, zack. Alles fertig und du hast Zeit für andere Dinge, was auch immer. Ja, der könnte Stress rausnehmen aus dem Leben vielleicht, so ein Superman. Vielleicht stehst du aber mehr auf Spider-Man. Ja. Spider-Man, auch ein cooler Superheld, ne, der schießt so Spinnweben aus den Armen, kommt da ganz schnell voran, zumindest in Manhattan. Hier in Lörrach ist vielleicht nicht so die richtige Superheldenwahl. Ich meine, da gibt es vielleicht 2, 3 höhere Gebäude. Der wäre sehr limitiert in seinem Bewegungsradius. Ne? Aber vielleicht wäre dir eine Hilfe, wenn du irgendwie ein Insektenproblem hast. Ja? Spider-Man. Oder welcher Superheld, wen würdest du aussuchen? Wer würde dir am meisten helfen? Vielleicht merkst du aber auch, also ich habe das zum Beispiel gemerkt bei dieser Frage, die klassischen Superhelden, die sind da nicht so hilfreich. Mein Alltag sieht ein bisschen anders aus. Ich bräuchte andere, neue Superhelden. Zum Beispiel Steuerman, ja, der mir die Steuererklärung macht. Das wäre doch, ich passe es immer, die Steuererklärung zu machen. Steuerman, das wäre ein Superman, den ich gerne hätte. Oder Ohrman, ja, vielleicht einer, der dir zuhört. Der hat Zeit für dich, der hört dir zu. Gegen deine Einsamkeit. Oder vielleicht Ehemann, der deine Ehe rettet, die vielleicht kaputt ist. Vielleicht wäre das einer, der dir helfen würde. Oder falls du Teenie bist, so ein Crushman, ja, der dir hilft, bei deinem Crush gut anzukommen. Oder wenn du Teenie-Vater bist, dann ein Anti-Crushman, ja, der dir hilft, dass der Crush schnell wieder verschwindet aus dem Leben deiner Tochter. Ja. Also so können wir uns überlegen, was wäre denn, wenn wir einen Superhelden für unser Leben haben würden, was würden wir für einen nehmen? Was würdest du für einen nehmen? Warum stelle ich diese Frage? Ganz einfach, weil Gott sich die auch gestellt hat irgendwann mal. Er dachte, ich muss den Menschen helfen, ich muss ihnen Gutes tun. Die Menschen braucht einen Helden. Was für einen Helden gebe ich ihnen? Das war Gottes Frage. Und so geht es in unserer heutigen Predigtreihe Neustart um einen Helden. Um einen Helden, der Neustarts in unserem Leben gut vollziehen kann, der uns dabei helfen kann. Und da lese ich nochmal unseren Predigtreihen-Text aus Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist aus seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, darum ging es letzte Woche. Gottheld, darum geht es heute. Ewig Vater und Friedefürst. Und heute geht es eben um diesen Gottheld. Für die Israeliten zur Zeit der Prophetie war ein Held wirklich erwünscht. Sie brauchten einen Helden, weil große Teile von dem Volk Israel verschleppt wurden. Und die Assyrer haben die Israeliten einfach in ihrem ganzen Gebiet zerstreut. Und die übrig geblieben sind im Land Israel, die hatten jetzt Angst, dass es ihnen genauso ergehen würde, dass sie genauso weggeführt werden würden aus ihrer Heimat an einen Ort, von dem sie nicht wussten, wo der sein wird und wie es ihnen dort gehen wird. Und dann brauchten sie einen Helden, der sie von dieser Übermacht der Assyrer befreite. Und vermutlich dachten sie so an die Helden, die es in der israelischen Erzählung so gab. Ja, die Helden zum Beispiel von König David. Das war gar nicht so lange her, diese glorreiche Zeit im Land Israel des Königs Davids, dieser große König. Der hatte 30 Helden. Weiß nicht, ob du das wusstest. In 2. Samuel 23 werden die vorgestellt. Und gleich der erste von ihnen, von dem wird gesagt, dass er einmal 800 Krieger an einem Tag mit seinem Speer erschlagen hat und erstochen hat. 800 an einem Tag. Boah, jetzt stell dir mal vor, 300 von der Sorte, da könnte man was ausrichten. 30 von der Sorte, da könnte man was ausrichten. Gegen die Assyrer. Und trotzdem, wenn man weiter darüber nachdenkt, die Assyrer waren so eine Übermacht, da reichen 30 solche Helden auch nicht aus. Eigentlich bräuchte man einen Held mit übernatürlicher Kraft. Und jetzt kommt Jesaja und sagt, ich habe einen Held für euch, liebes Volk Israel, und für die ganze Welt, einen Gottheld. Einen Gottheld, der übernatürliche Kraft hat. Einer, der rettet. Aber, und das haben wir ja letzten Sonntag schon gelernt, als es da um diesen Wunderrat ging, Gottes Wege sind manchmal ganz anders als menschliche Wege. Und die Art und Weise, wie dieser Held retten werden würde, ist ganz anders, als das Volk Israel sich das damals wohl vorgestellt hat und erhofft hat. Wir wundern uns manchmal über das, wie Gott handelt. Und auch seine Heldenrolle für Jesus, auf den dieser Text ja hinweist, war anders, als wir das vielleicht uns gewünscht hätten oder als wir das geplant hätten, wenn wir an Gottes Stelle gewesen wären. Dieser Jesus kommt als kleines Baby in die Welt und wächst nicht zum Krieger heran. Er wird nicht zum Krieger erzogen mit Superkräften, der irgendwann mal vielleicht sogar eine geheime Waffe findet, mit der er die Feinde noch besser besiegen kann, und dann besiegt er einfach alles Böse auf dieser Welt. Sondern seine Rettung ist von ganz anderer Art. Sie setzt an unserem Herzen an, an unserer Seele, an deiner und meiner Seele und der Seele und dem Herzen von jedem Menschen. Weißt du, ein Superheld kann Menschen aus brennenden Häusern retten, aber er kann nicht verhindern, dass andere Menschen wieder Häuser anzünden. Ein Superheld kann Raketen aufhalten, aber er kann die Menschen nicht davon abhalten, weitere Raketen, weitere Kugeln, weitere Waffen abzufeuern. Er kann den bösen Mann im Park ins Gefängnis stecken, aber er kann nicht dafür sorgen, dass diese und andere Menschen eine Herzensumkehr haben und gute Menschen werden. Der Superheld, den wir Menschen uns manchmal wünschen und den die Israeliten sich damals gewünscht haben, der kann nur die Konsequenzen des Bösen abwenden und sie kleiner machen, geringer, dass wir sie vielleicht nicht so sehr spüren. Aber Superhelden können das Böse nicht an der Wurzel bekämpfen, damit das Böse weniger wird und nicht mehr passiert. Und diese Wurzel, die liegt eben in uns Menschen. Vielleicht ist es eine steile These für dich, aber das ist so. Die Wurzel des Bösen liegt in uns Menschen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir das. Es ist ja nicht so, dass Gott den Israeliten nicht schon ausgiebig gezeigt hat und bewiesen hat, dass er stärker ist als das Böse. Dass er sogar Kriege gewinnen kann, dass Israel Kriege mit ihm gewinnen kann. Durch die ganze Geschichte von Israel, auch schon vor Jesaja, hat er das gezeigt. Zum Beispiel, als das Volk Israel aus Ägypten ausgewandert ist. Was passiert mit dem Heer der Ägypter? Zack, ne? Die ertrinken in den Fluten. Hat Gott einfach so gemacht. Aber was hat es gebracht? Bei der Landeinnahme, da hat Gott das Gericht über Völker, die schlimme Dinge gemacht haben, mit ihren Kindern, miteinander, mit denen Gott jahrhundertelang Geduld gehabt hat. Aber zu dem Zeitpunkt hat er das Gericht ausgesprochen durch das Volk Israel und hat diese Völker ausgelöscht. So wie die Israeliten das wollten, dass er das Böse besiegt. Das Böse muss einfach ausgelöscht werden, dann ist es nicht mehr da, oder? Aber das Böse war in den Menschen und auch in den Israeliten. Und so dauerte es nicht lange, bis die Israeliten sich wieder von Gott abwandten. Bis sie wieder Dinge taten, die böse waren. Nicht, weil sie unbedingt so offensichtlich das Böse liebten, aber weil sie sich selbst so sehr liebten. Weil ihr Ego so groß war, dass sie Dinge machten, für die das Leben dann schien das Leben für sie selbst einfacher, aber es war auf Kosten von anderen. Und so konnte das Böse wieder neu entstehen. Und dann kam ja die Zeit der Richter. Vielleicht kennst du die Bibel ein bisschen, dann kennst du auch die Zeit der Richter. Und da ist das immer wieder dieser Kreislauf, dass Gott die Israeliten rettet und Wunder tut und wundersam rettet auch manchmal und Böses besiegt. Und dann geht es gar nicht lange, dann beginnt das Böse wieder in Israel selber. Und dann strafte Gott Israel wieder durch andere Völker, die einfielen. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Es ist nicht so, dass Israel und Gott das nicht schon ganz lange durch hatten, ja, dieses Spielchen. Gott rettet Israel vor dem Bösen und dann ist es aber in den Menschen wieder drin, in den Israeliten wieder drin. Und das Böse lässt sich so nicht ausschalten. Diese Zyklen, dass Gott rettet und die Menschen wieder sich gegen Gott wenden, die finden wir überall in der Bibel. Und das Konzept eines Superhelden, der einfach böse Mächte besiegt und dann ist die Welt wieder in Ordnung, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Damals nicht, heute auch nicht. Wir haben heute wirklich Situationen des Friedens in vielen Orten der Welt, in den letzten Jahrzehnten auch. Und trotzdem bricht es immer wieder auf. Trotzdem bricht es auf. Was hat der Mensch denn in den letzten tausenden Jahren Menschheitsgeschichte gelernt? Gibt es vielleicht weniger Kriege heute als früher? Weniger Kriminalität? Gibt es weniger Lügen? Gibt es weniger Egoismus? Weniger von Menschen verursachtes Leid? Weißt du, wenn du ehrlich bist zu dir selbst und zu uns Menschen, dann musst du sagen, nö, gibt es nicht. Wenn wir die Nachrichten anmachen, wenn wir Statistiken wälzen, müssen wir sagen, nein. Weil die Wurzel des Bösen, die wird nicht dadurch bekämpft, dass wir Symptome bekämpfen, sondern dass wir wirklich an die Wurzel gehen. Und der Gottheld Jesus, der geht die Sache deshalb ganz anders an. Natürlich hilft er auch bei Symptomen. Als Jesus auf dieser Welt gelebt hat, das wissen wir, er hat auch Menschen geheilt. Er hat Wunder getan, er hat Wasser, das aus Wasser Wein gemacht, er ist über das Wasser gelaufen, er hat Brot vermehrt, er hat Menschen geholfen, Hoffnung zugesprochen, er hat sogar Tote auferweckt. Das alles kann Jesus und macht er. Aber schon allein, wie er geboren wird, wie er gelebt hat und dass er dann am Ende für uns gestorben ist, zeigt, dass er andere Prioritäten gehabt hat, dieser Gottheld. Zum Beispiel in Lukas 5. Da sehen wir das, wie die Prioritätenordnung war. In Lukas 5 wird zu Jesus ein Gelähmter gebracht. Ein Gelähmter. Der wird von seinen Freunden durch das Dach gelassen und dann reagiert Jesus nicht so, wie wir es vielleicht erwartet hätten. Dass er sieht, oh Mann, ein Gelähmter, schon jahrelang, den muss ich heil machen, den muss ich gesund machen. Das war erst die zweite Reaktion von Jesus. Das, was ihm sehr viel wichtiger schien, das lesen wir mal. Als Jesus ihren, also den Glauben der Männer, die ihn runtergelassen hatten, und Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das war das Erste, was er gesagt hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Das schien ihm viel wichtiger. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte und ging Gott lobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Die Geschichte, die wir kürzlich auch mal in der Predigt hier gehört haben, ist uns bekannt. Aber heute geht es mir nur um diesen einen Aspekt. Diesen einen Aspekt, dass Gott zuerst die Sünden vergeben hat. Weil er den Glauben sah von diesem Mann und von seinen Freunden. Und danach war ihm Heilung ist wichtig. Es ist so, dass er sogar sagt, damit ihr glaubt, dass ich Sünden vergeben kann, deswegen heile ich. Heilung des Gelähmten ist nur Zweck zu dem Eigentlichen, zu der eigentlichen Rettung. So erstaunlich, oder? Die Sünde zu vergeben ist wichtiger als den Körper zu heilen. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch an unserem Körper interessiert wäre. Ja? Und auch nicht daran interessiert wäre, die Schöpfung wieder neu zu machen. Das wird er alles machen. Das hat er uns in Ewigkeit verheißen. Ja, in 2 Wochen geht es in der Predigtreihe weiter mit dem Titel Ewig Vater oder Vater der Ewigkeit. da hören wir ein bisschen mehr darüber. Es geht um die Ewigkeit bei Gott, dass er da diesen Plan hat. Gott macht als der allmächtige Held alles in der Ewigkeit wieder neu und dann letztlich perfekt, aber der Fokus, die Priorität im Jetzt hat unsere Wesensveränderung. Und deshalb ist Jesus für unsere Sünden, also für unseren Hang zu unserem Ego gestorben. Hat uns nicht einfach nur kurzfristig für Ordnung und Gerechtigkeit irgendwie geholfen, indem er irgendwelche momentane Feinde oder momentane Probleme wegnimmt, sondern hat das Übel bei der Wurzel gepackt. Die Begründungen für Jesu Geburt und Sterben hat ganz zentral mit der Sündhaftigkeit von uns Menschen zu tun. Paulus sagt, wir Menschen, wir sind Sklaven der Sünde. Und von der will uns Jesus freimachen. Wir lesen es in Römer 6, Vers 20 und folgende: Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Also frei gegenüber der Gerechtigkeit, ihr wart ungerecht. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Ergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das Interessante im Neuen Testament. Ja, wenn man schaut, wie Paulus und die anderen Autoren des Neuen Testamentes über diese Wesensveränderung sprechen, die da stattfindet, und über diese Sündenvergebung, im Verhältnis zu dem, wie sie über politische Verfolgung zum Beispiel oder über körperliche Heilung oder das Erfüllen unserer weltlichen Träume sprechen, dann wird eines deutlich: der Fokus liegt immer auf dieser Heldentat Jesu, dass er uns von der Sünde frei macht und einen inneren Prozess in uns Menschen freisetzt, der uns innerlich verändert und der uns dazu treibt, besser zu leben und das Böse sein zu lassen. Der Fokus der Heldentat Jesu liegt auf diesen inneren Prozessen von uns Menschen, auf der Wurzel und nicht auf der Symptombehandlung. Und wir entdecken das schon im Jesaja-Buch. Falls du dich fragst, warum ich dieses Jesaja-Wort so auslege mit neutestamentlichen Stellen, wir sehen es auch im Jesaja-Buch. Zum Beispiel in Jesaja 1, Vers 18. Ganz in der Einführung sagt Jesaja das schon, im ersten Kapitel in Vers 18. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Das ist das Ziel des Heilshandelns Gottes, des Helden, des Gotthelden. Das ist das Ziel von ihm, dass unsere Sünde, die blutrot ist, schneeweiß wird. Immer wieder begegnen wir diesem Motiv, dass das das Ziel Gottes ist, dass er uns frei machen will von unserer Schuld und Sünde. Auch wenn es um den leidenden Gottesknecht im Jesaja geht, im Jesaja 53, da lesen wir, er schoss auf vor ihm wie ein Reis, als ein kümmerlicher Spross und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. So war dieser Gottheld, ja, so unscheinbar. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn aber, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und uns und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Die Heldentat des Gotthelden besteht darin, dass er die ganze Hässlichkeit der Schuld und Sünde auf sich nimmt und stirbt. Das ist unser Gottheld. Kein Held mit Cape, kein Held, der das Böse in einem großen Gewaltakt vernichtet, weil er weiß, dass das Böse viel tiefer in uns drin steckt. Der große Bibelausleger John Oswald, der formuliert das in einem hervorragenden Kommentar zum Jesaja-Buch mal so. Er schreibt es auf Englisch, deswegen habe ich es auf Englisch mitgebracht, aber ich übersetze es gleich. Er schreibt: This king will have God's true might about him. Power so great that it can absorb all the evil which can be hurled at it until none is left to hurl. Frei übersetzt bedeutet das, dieser König wird Gottes wahrhaftige Macht haben. Macht so groß, dass sie alles Böse absorbiert. Dieses Böse kann auf sie, also auf die Macht Jesu, geworfen werden, bis nichts mehr davon übrig ist. Das ist die Superkraft des Gotthelden, dass du den Dreck deiner Schuld, den Dreck deines Egos, das, was dich manchmal dazu verführt, Dinge zu machen, die eigentlich nicht gut sind, dass du diese Dinge auf ihn werfen kannst. Ein Leben lang, so lange, bis dass es nichts mehr gibt, was du auf ihn werfen kannst, weil alles weg ist. Weil die Macht Gottes so groß ist, die Macht dieses Gotthelden ist so groß, dass er alles Böse tragen kann auf seinen Schultern. Und dass er sie getragen hat ans Kreuz und dort für dich und mich gestorben ist. Was für ein Held. Was für ein Held. Und das beginnt mit dieser einen Entscheidung, dass du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben sagst, ja Gott, das stimmt. Ich bin ein Sünder. Vergib mir meine Schuld. Dieses einfache Gebet ist der Start in der Beziehung mit diesem Jesus. Und dann startest du in einen Prozess, in dem Gott dir selbst, so sagt es die Bibel, seinen Geist gibt und du in seiner Nähe mit Hilfe dieses Geistes verändert wirst. Und da wird aus einem zornigen Menschen ein sanftmütiger Mensch. Da wird aus einem Ego-Menschen, der eigentlich sich selbst als die wichtigste Person auf der Welt sieht, ein Mensch voller Selbstlosigkeit und Nächstenliebe. Da kann ein Mensch in zerbrochenen Beziehungen ein Mensch in heilen Beziehungen werden. Da kann ein Mensch, der von Gier und von dem, dass er ein fordernder Mensch ist, befreit werden zu einem großzügigen und zufriedenen Menschen. Und so weiter. Wir können innerlich verändert werden in der Frucht des Geistes. Weil darin liegt die Wurzel des Übels, dass wir nicht so leben, wie Gott es möchte. Dass wir nicht gut leben. Und da ploppt das Böse in unserer Gesellschaft, in uns Menschen immer wieder auf. Dass wir nicht den Nächsten so lieben, wie Gott den Nächsten liebt. Und vielleicht auch nicht so lieben, wie wir uns selbst lieben. Dass wir vielleicht sogar uns selbst nicht lieben. Und wenn wir das verstanden haben, dass der allmächtige Gott unter allen Möglichkeiten, die er hatte, heldenhaft einzugreifen, er ist ja allmächtig, er hätte das ja auf alle unterschiedliche Art und Weise machen können. Wenn wir begriffen haben, dass Gott diesen einen Weg gewählt hat, weil das wirklich der Beste ist, weil er der Allweise, der allmächtige Gott ist. Wenn wir begriffen haben, dass das Wichtigste ist in unserem Leben, dass wir frei werden von Schuld und Sünde, dass wir heil werden, dass unser Herz heil wird. Wenn der lebendige Gott hält, in seiner Rettungsmission es für das Allerwichtigste hält, für unsere Schuld und Sünde zu sterben und uns in unserem Wesen durch seinen Geist zu verändern, dann darf das auch unsere persönliche Prioritätensetzung in Frage stellen. Jetzt komme ich nochmal zu der Anfangsfrage zurück. Wenn du dir einen Superheld aussuchen dürftest, was sollte der denn verändern in deinem Leben? Sind es nur so Äußerlichkeiten? Von was willst du dich in allererster Linie retten lassen? Was ist Inhalt deines Lebens, wenn es wirklich das Wichtigste ist für uns Menschen? dass Jesus uns frei macht von Schuld und Sünde und uns reinigt und uns heiligt, was ein lebenslanger Prozess ist. Auch wenn du 30, 40, 50 Jahre Christ bist, kannst du da noch einklinken. Wenn das wirklich das Wichtigste ist in unserem Leben, wie viel Priorität gibst du dem? Was ist zum Beispiel Inhalt deiner Gebete? Was wünschst du dir von Gott am allermeisten? Vergebung der Sünde und ein geheiligtes Leben, jeden Tag neu? Oder Symptombekämpfung? Wünschst du dir die echte Gegenwart Gottes, nachdem du dich Tag für Tag ausstreckst? Oder irgendwelche Lebenserleichterungen? Wünschst du dir einen Helden, der dir nach der Pfeife tanzt? Oder einen, der das wahrhaft Gute in dir vollbringen will? Und ich mache dir Mut. Ich mache dir Mut, diese Entscheidung jeden Tag neu zu treffen. Vielleicht in der nächsten Woche an jedem Morgen neu. Dass du sowas Ähnliches betest wie: Guter Gott, heute will ich mich von dir retten und von dir verändern lassen. Wirke du in mir die Heldentaten, die du an mir vollbringen willst. Mach mich zu einem Träger des Guten. Lass dich retten von Jesus, unserem Gottheld. Lass dich retten. Und dann lebe so, dass an dir die Menschen sehen, dass du ein Geretteter bist. In dem, wie du mit ihnen umgehst, in dem, wie deine Prioritäten sich verändert haben, in dem, wie Jesus in dein Leben spricht und sich dort zeigt. Und das feiern wir auch heute mit dem Abendmahl. Und deswegen leite ich jetzt direkt über auch in das Abendmahl. Weil das genau das zum Ausdruck bringt, was der Gottheld tut in dir und in mir. Diese große Heldentat der Sündenvergebung am Kreuz. Und dabei symbolisiert das Brot den Leib Christi, der für uns gebrochen wurde. Und das Blut wird symbolisiert durch den Traubensaft. Das Blut, das am Kreuz vergossen wird für unsere Schuld. Jesus hat es als Erinnerung für das Wichtigste gegeben. Und das ist das Fest, das Jesus so wichtig findet, dass wir es immer wiederholen sollen. Jesus hat kein Fest gemacht, ein Fest des Easy Life oder so. Ja, oder ein Fest des wünscht dir was. Sondern was ihm am wichtigsten ist für uns Menschen, das hat er in dieses Fest gepackt, in dieses Abendmahl, dass wir uns daran erinnern, immer wieder neu, dass wir das feiern, über die Jahrhunderte und Jahrtausende, bis er selber wiederkommt und wir es mit ihm feiern werden in der Ewigkeit. Und das ist eben dieses Fest der Sündenvergebung und dieses Fest der Heiligung, weil nichts wichtiger ist als das. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Vers 23 die Einsetzung des Abendmahls durch Jesus, die beschreibt er so: In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Bis er wiederkommt. Ich bete mit uns. Vater Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du unser Gottheld bist, Jesus. Und dass du nicht unserem Drängen nachgibst und die Symptome nur bekämpfst mit deinen Heldentaten, sondern dass du dir mehr wünschst als das. Dass du dir wünschst, dass wir Menschen wieder zurückfinden zu dir, zurückfinden zu der Bestimmung unseres Lebens. Dass wir miteinander umgehen, ja in Liebe, mit uns selbst umgehen in Liebe und zu dir die Liebe entwickeln und pflegen, weil wir erkennen, wie sehr du uns liebst. Dass du es dich alles hast kosten lassen, dass wir heute, morgen hier zusammen sein können und dein Mahl feiern können und die Sündenvergebung feiern können und unsere Heiligung feiern können, weil du es in uns bewirken möchtest. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, diese alle Ehre. Amen. Dann wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Sonntag und spreche euch aber noch zum Schluss den Segen Gottes zu. Bitte steht doch dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.